Vielen Dank, lieber Günther. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin gebeten worden, die Psychotherapie zu vertreten, und das mache ich gerne und beginne mit den psychotherapeutischen Schulen. Und zum Schluss werde ich dann auf die spezifische Anwendung der Psychotherapie in der Psychoonkologie eingehen. Ich beginne mit der Frage, was ist denn überhaupt Psychotherapie, und rekurriere dabei auf einen berühmten Menschen, Herrn Strug Sullivan, ein Psychiater der 50er Jahre. Psychotherapie ist eine Situation, in der zwei Menschen zusammenkommen, von denen der eine weniger Angst hat als der andere. Vielleicht ist es der Psychotherapeut, vielleicht aber auch andersrum. Wir müssen die Psychotherapie natürlich abgrenzen von anderen therapeutischen oder beratenden Tätigkeiten. Die Beratung, auch in der Psychoonkologie ein wesentliches Standbein, setzt voraus, dass Menschen nicht krank sind. Das heißt, sie haben die innerseelischen Möglichkeiten, sich einer Beratung zu stellen, von der Beratung zu profitieren und das mitzunehmen. Ob das nun die Ernährungsberatung, die psychologische Beratung, alles dasselbe. Die Therapie gilt für Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, die also mit dieser Beratung wenig Hilfe gewinnen können, ein bisschen schon, aber nicht im Wesentlichen. Die Pädagogik, gerade im Kinder- und Jugendbereich, ist natürlich Bestandteil einer Psychotherapie. Sie im Speziellen fördert aber die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen oder von Kindern. Und die Soziotherapie ist ein übergeordneter Begriff. Er schließt die Verhaltens- und Erlebensänderungen ein im Rahmen eines Lebensmilieus, im Rahmen einer Station, im Rahmen einer Wohngemeinschaft und so weiter und so weiter. Diese Begriffe müssen wir etwas davon differenzieren. Die Psychotherapie ist wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher das älteste therapeutische Verfahren, das wir kennen. Sie wurzelt in der Magie des Medizinmanns, des Schamanen, des Heilpraktikers. Dafür gibt es viele Untersuchungen. Ich kenne viele Kollegen, die sich auch damit befasst haben. Und es ist klar, das gesprochene Wort und die magische Anwendung des gesprochenen Wortes mit Bewegung, mit Musik, das ist die Urform des Heilens und dann die Anwendung von Pflanzen und Ähnlichem. Der nächste Schritt in der Geschichte war die philosophische Anthropologie. Sokrates, Augustinus, alle haben intensiv über psychotherapeutische Teile auch geschrieben, Ideen dazu entwickelt. Und es beginnt dann in der Medizin schon mit Hippokrates, der ältesten Schule der Medizin, auf der Insel Kos, wer dort schon war. Dort stand die Psychotherapie im Mittelpunkt des Heilens. Geheilt wurde durch Traumschlaf. Das heißt, die Menschen schliefen und haben dann geträumt, und das wurde mit ihrer Heilung interpretiert. Hätte man jetzt auch hier in La an der Thaya machen können, aber so hat es begonnen. Dann haben wir Paracelsus, nachdem ja heute die Medizinische Universität Salzburg benannt ist. Dann Mesmer, der die Hypnose, damals noch nicht als Hypnose bezeichnet hat, als erster groß eingeführt hat. Und dann kommen wir schon zu bekannten Begriffen, nämlich Freud, Adler, Jung. Das war alles etwa jetzt vor 100, 120 Jahren. Der psychologische Teil der Psychotherapie geht auf die klassischen berühmten Psychologen zurück. Sie lesen hier Fechner, Sinnesphysiologie, Wundt, Pavlov mit der Konditionierung und dann der Ausbau von Skinner und anderem. Die psychologische Psychotherapie, die hier wurzelt, war immer an den Universitäten fest eingebunden. Die Kollegen waren auch alles universitäre Kollegen. Und das macht bis heute den Vorteil der psychologischen Psychotherapie aus, dass sie sehr empirisch orientiert ist, sehr viel Forschung betreibt, was die Mediziner nicht so tun. Die Geschichte der Psychotherapie, wenn man in Österreich darüber spricht, ist natürlich tief verwurzelt mit Wien. Und an diesem Beispiel will ich Ihnen zeigen, wie die psychotherapeutischen Schulen immer ihre besonderen Akzente gesetzt haben, die in ihrer Zeit und ihren Patienten verwurzelt waren. Die erste Wiener Schule ist natürlich ganz klar Sigmund Freud. Wir müssen überlegen, welche Patienten hat er gesehen, und dann wird uns klar, es ist das gehobene Bürgertum, vorwiegend junge Frauen, seine ganzen berühmten Fallgeschichten. Und wenn wir uns 120 Jahre zurückbegeben und sind in La Andataya vor 120 Jahren, dann wären hier keine Frauen anwesend, sondern nur Männer. Das heißt, er hat junge, gehobene Schichten Frauen behandelt, die alle das Problem hatten, dass sie in der Gesellschaft ihre Position auch in der Sexualität nicht finden konnten und durften. Das führte zum Prinzip der Verdrängung, das hat er daran erkannt und hat die ganze Thematik der Sexualität und der Verdrängung weithin aufgearbeitet. Wir müssen uns vorstellen, wie die Frauen und Männer damals gekleidet waren, insbesondere die Frauen. Die waren genauso gekleidet wie unsere arabischen Migranten, die heute zu uns kommen. Die hatten nämlich praktisch von oben bis unten ein verhängtes Kleid über sich. Und wenn sie baden gegangen sind, haben sie eine Burka oder Burkina quasi angehabt. So war damals die Zeit. Das heißt, es war eine komplette Verdrängung des Körperlichen und der Sexualität in dieser gehobenen Schicht. Das hat er beschrieben und demzufolge war er der Meinung, das ist das Wichtigste und nichts anderes Wichtiges gibt es. So entstehen Schulen, so entstehen Meinungen. Die zweite Wiener Schule, Alfred Adler, war am Anfang mit Sigmund Freud in Verbindung. Er hat jedoch von Anfang an eine ganz andere Richtung verfolgt und hat dann natürlich auch mit Freud gebrochen. Wechselseitig haben die miteinander gebrochen. Und er hat eine andere Wiener Schule der Individualpsychologie aufgebaut. Was hat er behandelt? Er hat sehr früh schon mit seinen Kollegen aufsuchende Behandlungen im Prekariat, würde man heute sagen, in den armen Schichten Wiens. Und Sie müssen sich vor 100 Jahren vorstellen, da gab es ungezählte Wohnblocks, wo Menschen in einer Wohnung zu 7, zu 8, zu 10, zu 15, zwei Familien gelebt haben. Und bei diesen Menschen hat er entdeckt, dass das sogenannte Minderwertigkeitsgefühl, also das Selbstwertgefühl, der entscheidende Punkt ist. Das können wir gut nachvollziehen, weil diese Menschen von Anfang an in ihrem Erleben gegenüber allen anderen natürlich benachteiligt waren und sich als nicht so viel wert wie das gehobene Bürgertum erlebt hat. Auch hier war die Konsequenz für ihn, das ist das Wichtigste und das ist nach seiner Meinung auch immer das Allerwichtigste und Einzigste geblieben. Die Sexualität hat er ihn verwiesen und hat gesagt, die spielt eine Rolle, aber das ist nichts Wichtiges. So sehen Sie, wie unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Schulen und unterschiedliche Anschauungen prägen. Und das ist in der Geschichte der Psychotherapie ein endloses Thema. Die dritte Wiener Schule geht zurück auf Viktor Frankl. Er hat eine ganz besondere Lebensgeschichte. Er ist der jüngste der drei Wiener Vertreter. Er war ebenfalls Jude, es waren ja, alle drei waren Juden. Und er ist in das KZ Mauthausen eingeliefert worden und war dort viele Jahre. Wer viele Jahre im KZ überlebt, muss nach heutigen Begriffen resilient sein. Das heißt, er muss extrem widerständig sein gegen alle schweren Krisen des Lebens. Das war er und deswegen hat er diese lange Zeit überlebt. Da gibt es auch von anderen jüdischen Kollegen Berichte drüber, nicht nur über ihn, sondern über ihre eigene Lebensgeschichte. Wie hat er es geschafft? Er hat gekämpft um den Sinn im Leben und hat demzufolge aus seiner persönlichen Erfahrung gesagt, der Sinn im Leben, die persönliche Identität, das ist das Wichtigste, was wir kennen. Alles andere, was die da vorgeschrieben haben, ist auch ganz nett, aber das ist das Allerwichtigste. Er hat recht und alle drei haben recht, aber alle drei haben auch Unrecht. Weil natürlich würden wir heute sagen, wir brauchen viele Dinge, die zusammenwirken und zusammenführen. Aber ich wollte Ihnen ja an dem Beispiel Wiens erklären, wie entstehen psychotherapeutische Schulen, was ist der Hintergrund und warum haben manche Schulen eine auch heute noch immer etwas reduzierte Sichtweise. Jetzt nähern wir uns wieder der Frage, was ist denn dann eigentlich Psychotherapie. Hier greife ich zurück auf die Definition. Es gibt viele, viele hunderte von Definitionen, sind alle relativ ähnlich. Ich finde nach wie vor diese Definition von Herrn Strotzka, das ist der ehemalige Lehrstuhlinhaber am AKH für Psychotherapie und Psychoanalyse, der tragisch verstorben ist nach seiner Emeritierung. Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter zwischenmenschlicher Prozess. das meint interaktionell. Es geschieht zwischen Menschen, von denen, wir haben es ja gehört, der eine vielleicht etwas weniger Angst hat als der andere. Das Ziel der Therapeu, heißt der Heilen, ist, dass wir Verhaltensstörungen und Leidenszustände ändern wollen. Diese müssen wir aber in allen Bereichen der Medizin definieren. Was ist ein Leidenszustand? Ab wann sprechen wir von einem Leidenszustand? Und hier ist die Definition ein Konsens zwischen dem Patienten, ich leide an, dem Therapeuten, er leidet an, und die Bezugsgruppe, in der Regel die Krankenkassen, die dann sagt, ja, richtig, er leidet an, deswegen zahlen wir auch dafür. Also sprich, behandlungsbedürftig gehalten werden. Die Therapie wirkt in der Regel mit psychologischen Mitteln, in der Regel mit Kommunikation. Es gibt aber auch averbale Therapien, also Musiktherapie, Bewegungstherapie. Sport wird heute ganz wesentlich in der Psychotherapie auch eingesetzt. In Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel. Und dieses Ziel heißt natürlich erstmals, wir wollen unsere Symptome loswerden. Das wollen fast alle Patienten. Wir wollen aber in der Regel in der Psychotherapie noch mehr. Wir wollen den Menschen in seinen Fähigkeiten, mit seinen Problemen sich auseinanderzusetzen, helfen, dass er das anders tut. Dass derjenige, der jetzt das 10. Mal sich eine Frau verliebt hat, mit der er wieder unglücklich geworden ist, vielleicht sich das 11. Mal in eine Frau verliebt, mit der er glücklich werden kann. Das heißt, wir wollen nicht nur die Symptome verbessern, sondern wir wollen auch seinen Umgang mit sich und seiner Welt etwas ändern. Wir wollen ihn nicht 180 Grad ändern, das ist eh unmöglich, aber wir wollen das ändern. Was oder wie heißt Therapeut? In allen Bereichen der Medizin und der Therapie gehen wir von lehrbaren Techniken aus. Das heißt, es gibt einen Grundstandard des Wissens, was sollte man tun, wenn? Und diese Techniken basieren natürlich auf einer Theorie des normalen Verhaltens und des pathologischen Verhaltens. Wann entwickelt sich eine posttraumatische Belastungsstörung? Das wäre ein pathologisches Verhalten. Und dazu brauche ich die normale Theorie. Wie gehen Menschen überhaupt mit schweren existenziellen Belastungen um? Und dann muss ich daraus erklären, warum werden einige von dieser posttraumatischen Belastungsstörung verfolgt in ihrem Leben. Das wäre heute eine gängige, üblicherweise anzutreffende Definition. Nach dieser Definition können wir mehrere Psychotherapie-Hauptrichtungen unterscheiden. Auf die gehe ich jetzt kurz ein. Wir haben schon die klassischen psychodynamisch-tiefenpsychologischen Verfahren anhand der Wiener Schulen kennengelernt. Die sind im Wesentlichen, man würde heute sagen, psychodynamisch. In Deutschland ist der Begriff der Tiefenpsychologie dafür vorgesehen. Psychodynamisch heißt, das sind Therapierichtungen, die im Wesentlichen mit den unbewussten Phänomenen des Lebens arbeiten. Psychodynamik heißt ja einfach nur übersetzt, was bewegt den Menschen, was treibt den Menschen an. Und da wissen wir eben heute, wir glauben es nicht mehr, sondern wir wissen, dass der Mensch zum Wesentlichen durch unbewusste Motive und unbewusste Dinge geleitet wird. Das wäre ein großer Teil der Therapien. Dann gibt es die humanistischen Verfahren. Als wichtigstes Verfahren ist die klassische Gesprächstherapie oder die klientenzentrierte Gesprächstherapie. Hier sehen Sie die Techniken, die dort angenommen werden. Diese Therapie ist in einigen Ländern nicht krankenkassenmäßig anerkannt. Wir in Österreich haben ja das Phänomen, dass wir durch das etwas merkwürdige Psychotherapiegesetz derzeit etwa 25 oder 26 anerkannte therapeutische Schulen haben. Das ist natürlich Nonsens, ja. So viel gibt es nicht. Und dazu gehört in Österreich natürlich auch die klientzentrierte Gesprächstherapie als humanistisches Verfahren. Diese humanistischen Verfahren wie die Gesprächstherapie gehen alle davon aus, dass der Mensch entsprechende Selbstheilungskräfte hat und die sollten wir nur unterstützen, dann wird es ihm besser gehen. Das ist ein richtiger Aspekt, er greift aber natürlich in manchen Dingen zu kurz. Vor allen Dingen erklären diese Therapien selten, was ist eigentlich pathologisches Verhalten. Das haben wir ja gerade gesehen, das ist notwendig, dass wir auch erklären, wie kommt es denn überhaupt dazu? Wie kommt es zu einer posttraumatischen Störung? Dazu brauche ich natürlich Empirie und Theorie. Und das kann die Gesprächspsychotherapie relativ schlecht. Deswegen ist sie in einigen Ländern, USA zum Beispiel oder Deutschland, als Regelpsychotherapie kassenmäßig nicht oder selten anerkannt. Der Hauptteil der heutigen psychotherapeutischen Versorgung ist die Verhaltenstherapie oder heute würde man sagen die kognitiv-behaviorale Therapie. Es hat begonnen mit der Verhaltenstherapie, sozusagen den klassischen Konditionieren und den Lernmechanismen. Daraus haben sich viele Therapien entwickelt. Und etwa in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kam dann die sogenannte kognitive Wende. Die klassische Verhaltenstherapie ging ja davon aus, dass die Seele des Menschen eine Black Box ist. Wir wissen nicht, was darin passiert. Wir können ja nicht hineinschauen, auch mit dem fMRI können wir heute nicht hineinschauen, sondern wir sehen vielleicht rote Punkte, aber hineinschauen können wir nicht. Demzufolge war am Anfang alles Denken, Kognition heißt das Denken, ausgeklammert. Das war aber natürlich für eine Therapie etwas wenig, wenn man mit dem Menschen nicht mehr über sein Denken reden kann. Und demzufolge kam mit Beck, einem ehemaligen Analytiker, dann die sogenannte kognitive Wende, etwa 60 bis 70 des letzten Jahrhunderts. Heute sind klar einseitige Verhaltenstherapien ganz, ganz selten. Fast alles sind sogenannte kognitiv-behaviorale Verfahren. Hier sehen Sie nochmal die klassischen verhaltenstherapeutischen Techniken. Die kognitiven ist dann ähnlich wie bei den psychodynamischen. Da wird drüber geredet, was Menschen denken und in letzter Zeit auch, was Menschen fühlen in der kognitiven Therapie. Wir haben als ergänzende Verfahren natürlich für alle Verfahren die ganzen Entspannungsverfahren, die ein Teil der Psychotherapie sind. In Österreich gibt es 2-3 Schulen, die nur auf Entspannung aufbauen, aber Entspannung ist ein wesentlicher Basismodul aller Psychotherapie. Und dann haben wir die nonverbalen, körperbezogenen Therapien, die zum Teil als Psychotherapie gelten können, manchmal auch wirklich voller Teil der Therapie sind, nämlich die eigentliche psychotherapeutische Musiktherapie, wie sie in Wien an der Hochschule zum Beispiel gelehrt und ausgebildet wird. Die arbeiten auch wirklich mit Kranken. Jetzt sehen Sie schon, es gibt eine Menge von Therapierichtungen und die Frage ist, zu wem schicke ich denn dann überhaupt und wie wirken diese Therapien? Wir müssen uns noch mehr Gedanken machen, es wird noch schwieriger. Die Therapie ist nämlich anzuwenden in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben natürlich die klassische Einzelpsychotherapie, wir haben die Therapie in Gruppen, wir haben sie in Paaren und wir haben sie in Familientherapien-Setting, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich natürlich. Wir haben unterschiedliche Zeitrahmen. Wir haben die klassische Krisenintervention, wenige Stunden. Wir haben die Kurztherapie, üblicherweise in der Psychoonkologie angewandt. Und wir haben die Langzeittherapie bei wirklichen ausgeprägten seelischen Störungen. Und die reichen, wenn wir schwere Persönlichkeitsstörungen wie Borderline-Patienten haben, natürlich viele, viele Stunden. Die müssen über Jahre in der Regel behandelt werden. Die Stundenfrequenz ist von einmal alle 4 Wochen bis maximal 5-mal in der Woche. In der Regel findet Psychotherapie einmal in der Woche 1 Stunde statt. Und wir haben unterschiedliche Setting-Möglichkeiten. Wir haben die klassische Psychoanalyse, die im Liegen stattfindet. Und die meisten Therapien finden heute im Gegenübersitzen statt. Wenn wir jetzt klar haben, dass Psychotherapie sehr heterogen ist, ist trotzdem die Frage, wie wirkt es denn? Und es wirkt letztlich für alle Ihnen aufgezeigten therapeutischen Richtungen relativ ähnlich. Wir können sagen, es ist ein therapeutischer Prozess. Es beginnt, wie immer, mit der Klärung. Was ist denn überhaupt mit mir und mit dem Patienten los? Dann vermittle ich Hoffnung, dass es besser werden könnte. Und das ist eingebettet in der Psychotherapie ganz wesentlich in eine therapeutische Beziehung. Das heißt, der Patient erlebt nun den Therapeuten als einigermaßen kompetent. Er vertraut ihm Dinge an, die er sonst möglicherweise noch nie jemandem vertraut hat. Und der Patient kann auch seine Probleme einigermaßen schildern und es wird eine therapeutische Beziehung aufgebaut. Das ist schon für viele Kurzzeittherapie der wichtigste Kick zur Besserung. Dann arbeiten wir an der Lösung der Symptome und der damit verbundenen Probleme. Und wenn die Probleme sehr gravierend sind, müssen wir die langanhaltend bestehenden ungeeigneten Lebensmustern eines Menschen, ich verliebe mich immer in die Verkehrte, müssen wir durcharbeiten und das dauert sehr lange. Das heißt, wir können sagen, die meisten Therapien beginnen mit dieser Erstärkung. Es kommt in einer überschaubaren Zeit zur Besserung der Symptome und wenn wir wirklich schwerwiegende maladaptive seelische Störungen haben, dauert die Wiederherstellung aber relativ lange. Wie wirksam sind Psychotherapien? Und da können wir auch sagen, die wesentlichen empirischen Psychotherapien in der Untersuchung sind sehr wirksam. Sie sind wirksamer als in der Regel alle Psychopharmaka, die wir in diesen Bereichen kennen. Hier sind die sogenannten Effektgrößen angegeben, Psychotherapie gegenüber keine Behandlung. Effektgröße, ich will Sie jetzt nicht mit Statistik quälen, wir rechnen es einfach in Prozent um, heißt etwa 70-80% der Patienten erleben eine signifikante klinische Besserung unter Psychotherapie gegenüber keiner Behandlung. Dasselbe können wir dann bei Placebo sagen. Wir haben natürlich auch bei allen therapeutischen Richtungen einen Placebo-Effekt. Und den sehen wir hier unten. Wir können also festhalten, die Psychotherapie bringt für die Mehrzahl der Menschen, die sie ausüben, eine deutliche Besserung. Wie viel Zeit brauchen wir denn dann für diese Psychotherapie? Die psychoonkologischen Patienten zeichnen sich durch eine akute Belastung aus. Akut heißt, sie haben diese akute Belastung durch ihre Erkrankung und da können wir sagen, aus vielen, vielen Studien, ich habe das jetzt hier zusammengefasst, dass über die Hälfte der Betroffenen mit etwa 10 Sitzungen eine deutliche Besserung erreicht. Wenn die Störung nicht sehr hoch ist, reichen sogar deutlich weniger als 10 Störungen. Wenn die Belastung erheblich langanhaltender ist, dann brauchen wir mehr Sitzungen. Und wenn wir Menschen mit hohen seelischen Auffälligkeiten wie Persönlichkeitsstörungen haben, brauchen wir ganz viele Sitzungen. Was wirkt in der Psychotherapie? Weil wir wollen ja zurück, wem überweise ich denn jetzt was und wie unterscheiden sich diese ganzen Schulen? Dann sehen Sie, dass die spezifischen Effekte der jeweiligen Therapie eigentlich einen kleineren Anteil machen. Das heißt, was bringt jetzt die kognitiv-behaviorale Verhaltenstherapie versus der psychodynamischen Therapie an spezifischen, nur ihr eigenen Effekten? Und Sie sehen, dass der überwiegende Teil dessen, was Psychotherapie bewirkt, ein sogenannter unspezifischer Faktor ist. Das heißt, es ist die wesentliche positive therapeutische Beziehung, die Patient und Therapeutin oder Therapeut miteinander haben. Hier ist es nochmal wieder mit diesen Wirkfaktoren zusammengefasst. Die therapeutische Beziehung ist ein ganz, ganz wesentlicher Wirkmoderator. Und die persönliche Person des Therapeuten ist sehr wesentlich. Und jetzt nähern wir uns langsam der Frage, wem überweise ich was? Ich überweise Menschen, die eine gute therapeutische Beziehung aufbauen können und die ich als Therapeutin oder Therapeutin schätzen gelernt habe. Die sollten dann auch wissen, was sie tun. Sie sollten mit ihren therapeutischen Verfahren einigermaßen gut umgehen können. Das ist wie beim Zahnarzt. Wem überweise ich? Ich überweise dem Zahnarzt, der mit mir überhaupt gut reden kann. Der muss ja nicht lange reden wie der Therapeut. Ich habe Vertrauen zu diesem Zahnarzt und er sollte seine Techniken einigermaßen gut beherrschen. Zu dem würde ich gerne gehen. Wir können jetzt hier schon mal zusammenfassen. Es gibt keinen wesentlichen, bei den untersuchten Therapien, Unterschied der Wirksamkeit zwischen den Therapien. Wir können weiterhin sagen, Psychotherapie folgt wie alle therapeutischen Verfahren einer Dosis-Wirkungsbeziehung. Das heißt, wenn ich eine schwere Störung habe, brauche ich eine höhere Dosierung. Wenn ich eine niedrigere Störung habe, brauche ich eine niedrigere Dosierung. Das ist immer das Gleiche. Entscheidend ist die individuelle Therapeutenqualifikation. Und diese Debatte allgemeine versus spezifische Therapie, können wir sagen, es wird letztlich auf die allgemeinen Faktoren hinauslaufen. und für einen Großteil der Störungen im Rahmen der Psychoonkologie sind ja die beiden Phänomene der Angst und der Depression ganz wesentlich, können wir sagen, da ist Psychotherapie wesentlich wirksamer als die Medikamente. Wir können also hier zusammenfassen, es kommt weniger darauf an, welche Therapiemethode eingesetzt wird, sondern wenn Sie überweisen, sollten Sie vielmehr darauf achten, welcher Therapeut mit welchem Patienten arbeitet und zu wem schicke ich. Ich gehe jetzt noch zum Schluss kurz auf die psychotherapeutischen Hilfen bei Krebskranken ein. Wir haben jetzt einen allgemeinen Ausflug in die allgemeine Psychotherapie für alle Störungen gemacht und jetzt widme ich mich dem Besonderen der Krebserkrankungen. Wir können von dem Gesagten schon ableiten, in der Behandlung von Krebskranken ist die stützende Kurzzeittherapie das Wesentliche. Das heißt, es werden in der Regel für die Patienten 15 Stunden ausreichend sein. Das kann ich auch als Kurzzeitgruppe durchführen. Ich kann es als Einzeltherapie, Familientherapie oder als Kurzzeitgruppe durchführen. Diese strukturierten Kurzzeitgruppen heißen aber, dass sie eben strukturiert sind. Sie sind nicht analytisch. Ich warte nicht eine halbe Stunde, bis irgendjemand was sagt und sich traut, irgendwann mal zu räuspern, sondern ich beginne von Anfang an den wesentlichen Themen dieser Patienten, nämlich ihrer Erkrankung, mit diesen Patienten zu arbeiten. Patienten mit seelischen Störungen brauchen mehr Therapie. Seelische Störungen heißt, unabhängig von ihrer Krebserkrankung, haben sie eine seelische Störung. Die haben sie meist vorher schon. Die wird natürlich durch die Erkrankung akzentuiert. Also ich habe eine Frau behandelt mit einer Brustkrebserkrankung, die relativ mühselig zu therapieren war. Die Frau hat aber gut überlebt, überhaupt kein Problem. Aber was war ihr Kennzeichen? Sie hat sich von Kindesbeinen für andere Menschen aufgeopfert und letztlich ausbeuten lassen. Das hat sie in ihrer Familie, die sie mit ihren Söhnen geheiratet hat und die Söhne ja geboren hat, weiter fortgesetzt. Und jetzt kam die Krebserkrankung dazu und jetzt konnte sie das nicht mehr, sprich sich ununterbrochen für andere aufopfern. Das heißt, das ist eine seelische Störung. Sie hat dieses Problem schon immer gehabt. Es wurde natürlich jetzt durch die Krebserkrankung akzentuiert. Was ist der Hintergrund von seelischen Störungen? Es ist die Verletzbarkeit im emotionalen Bereich, es sind die Selbstwertprobleme, haben wir von Alfred Adler gehört, es sind die aktuellen Lebenskrisen, die das nochmal verstärken und auslösen, haben wir an Ihrem Beispiel auch gehört. Und wir finden natürlich in der Biografie dieser Menschen Dinge, die in ihrem Leben, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend uns erklären lassen, warum sind die so geworden. In dem Fall war es so, dass sie bereits als Kind die ganze Familie versorgen musste, weil schwere Erkrankungen die Familie gezeichnet hatten. Das heißt, wir haben familiäre Auffälligkeiten und Belastungen in der Kindheit. Und demzufolge haben wir schon ein subjektives Leiden ohne die Krebserkrankung von Krankheitswert. Und diese Patienten brauchen natürlich, wie immer in der Psychotherapie, eine längere Behandlung. Okay. Hier wird es nochmal zusammengefasst, was macht die Therapie leichter, wenn der Patient schützende Faktoren in die Therapie, in die Krebskranke das mitbringen, nämlich wie Optimismus, keine seelischen Störungen, geringe Ängstlichkeit, Partnerschaftszufriedenheit, höhere soziale Schicht, dann haben wir natürlich gute Karten, dass wir dieses Problem in kurzer Zeit lindern können. Das heißt, wir haben ein gestuftes Vorgehen hier psychotherapeutisch. Wir haben ein unterstützendes Angebot für viele Patienten oder für fast alle Patienten, die eine Krebserkrankung haben. Für einige haben wir wirkliche Gruppentherapien und für wenige, sollte ich eigentlich sagen, haben wir die Möglichkeit, auch Medikamente zu geben. Primäre Wahl sollten immer psychotherapeutische Verfahren sein. Das ist für die Depression sehr gut ausgearbeitet, sozusagen. Wir sollten eine Stufenleiter haben, die beginnt bei der Prävention, offene Kommunikation und Information. Herr Kiss wird ja darüber jetzt nach mir sprechen. Wir haben die Erkennung von Störungen von Bewältigungsstörungen bis hin zu echten schweren Depressionen. Und wir können die milden und mäßigen Depressionen eigentlich alle mit psychoonkologischer Unterstützung wenige Stunden, 5 bis 10, maximal 15 behandeln. Und einige, die schwerer krank sind, die brauchen wirklich Psychotherapie. Das überspringe ich. Jetzt gehe ich noch auf Sonderformen kurz ein, die über die Psychoonkologie beschrieben sind. Wir haben spezifische Paartherapien, sozusagen, ich habe Ihnen die Literatur hier jeweils angeführt, wer da Interesse hat, kann das dann gerne nachlesen. Wir haben Paartherapie bei Brustkrebs, hier geht es natürlich ganz zentral um die Paarkommunikation, die Auseinandersetzung des Paares. Wir haben die Paartherapie bei Prostatakrebs, Family Involvement, Optimistic Attitude, Coping Activities and Uncertainty. Wir haben die Familientherapie, hier ist das Ziel natürlich, wenn beschrieben ist, dass die Familienfunktion schwer behindert ist. Auch hier sehen Sie wieder diesen gestuften Ansatz, bei leichten Störungen wenig Sitzungen, bei erheblichen Familienstörungen mehr Sitzungen. Wir haben die berühmten Gruppentherapien von Yalom und Spiegel, die spezifisch auf Krebskranke ausgerichtet sind. Das ist die Supportive Expressive Therapy von Yalom und Spiegel. Beziehungsaufbau, Gefühlsausdruck, den Tod zu enttoxifizieren, Coping verbessern. Und wir haben von Kissain, der ist einer der heutigen noch wesentlichen Autoren, die kognitiv-existenzielle Gruppentherapie. Das sind Sonderformen der Therapie. Und zum Schluss noch kurz eingehend auf die sogenannte Dignity-Therapie, Kurzzeittherapie fokussiert auf die psychosozialen Belastungen am Lebensende als eine der humanistischen Therapien. Oder die Calm, Cancer and Living Meaningful, eine supportive humanistische Therapie, ebenfalls bei Erkrankungen, die prinzipiell zum Tode führen, aber bei denen die Lebenserwartung noch länger ist. Sie sehen, es gibt eine Fülle von Sonderformen in der Psychoonkologie. Letztlich folgen aber alle diese Sonderformen den Grundlagen der Psychotherapie, wie ich sie versucht habe, Ihnen nochmal nahezubringen und zu differenzieren. Ich fasse nochmal zusammen. Wichtig ist, dass Sie einen guten, vertrauenswürdigen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin kennen und zudem überweisen. Das ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank, das war, denke ich,
das war eine exzellente Übersicht, auch ein Einblick in die Terminologie. Da muss man sehr viel an Termini auch lernen. Es ist ein bisschen andere Sprache, wie wir sie in der klassischen Medizin sonst pflegen. Ja. Ich denke, da gibt es sicher einige Fragen. Ich starte am Beginn einmal mit einer Frage. Wir sind ja gewohnt, in der Medizin eine sogenannte Leitlinienmedizin zu machen. Gibt es so etwas, wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es das auch hier?
Ja, klar. Also es gibt jetzt im deutschsprachigen Bereich, zum Beispiel in der Behandlung der Depressionen, gibt es eine S1-Leitlinie.
Okay, ganz klar. Okay. Fragen aus dem Auditorium oder Kommentare zu diesem Vortrag? Bitte sehr, Günther. Dr. Lienemeyer.
Ja, also erstmals, Gerhard, vielen Dank. Ich denke, in diesem Rahmen ist das ganz wichtig, mal so einen Basisvortrag über Psychotherapie zu machen. Und das hatten wir nach meiner Erinnerung noch nie und war schon mal sehr notwendig. Psychosomatik ist in deinem Vortrag nicht vorgekommen. Und wir haben ja in der Psychoonkologie eine psychosomatische Richtung, die meint und sich auch auf einige Untersuchungen stützt, dass Verläufe bei Krebserkrankungen eben auch von psychosozialen Faktoren abhängig sind. Also wir haben so diese Richtung der Psychosomatik in der Psychoonkologie und die wesentlich größere Richtung der psychosozialen Onkologie, vor allem in Deutschland, die diese Faktoren beiseite lässt, ja, nachdem 1994 Reinhold Schwarz die Krebspersönlichkeit abgeschafft hat und damit, glaube ich, kann man sagen, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat. Hm? Meine Frage ist nun, welche der psychotherapeutischen Richtungen, die du aufgezählt haben, haben welchen psychosomatischen Ansatz auch in der Psychoonkologie? Weil das hat natürlich auch eine Relevanz für die Psychotherapie an sich, ob ich Psychotherapie als Begleitung und Symptomlinderung verstehe oder ob ich Psychotherapie auch als einen Faktor verstehe, der eventuell den Krankheitsverlauf beeinflussen kann.
Vielen Dank, das ist eine ganz einfache Frage, werde ich jetzt in 2 Minuten beantworten. Ich glaube, ich brauche einen neuen Vortrag das nächste Mal. Können wir das nächste Mal planen. Die Kurzantwort ist, es gibt unheimlich viele Meinungen dazu, aber ich nehme jetzt mal das, was sozusagen über alle Schulen, weil ich habe jetzt versucht, über alle Schulen zu sprechen, über alle Schulen, die empirisch Forschung betreiben, das sind aber im Wesentlichen die psychodynamischen Verfahren und die CBT. Das sind die beiden, die Forschung betreiben. Und die beiden sind eigentlich im Konsens, dass wenn Krebspatienten oder überhaupt körperlich kranke Menschen, sie müssen einen körperlichen Befund haben, wenn die sozusagen psychische Probleme mitbringen, ist die Prognose schlechter. Das ist die einfachste Feststellung. Die würde ich jetzt erstmal so stehen lassen und alles andere verschiebe ich auf einen anderen Termin. Das heißt, wenn jemand psychische Probleme hat, tut er sich einfach, weil die Ressourcen in ihm geringer sind, mit allen Dingen schwerer. Und er tut sich natürlich auch in der Auseinandersetzung einer schweren körperlichen Erkrankung schwerer. Und das haben alle eigentlich konsensuell gefunden. Über das komplexe Geflecht, warum und wieso, das lasse ich jetzt besser weg, sonst muss ich etwas länger. Aber ich glaube, das kann man so sagen. Deswegen ist es wichtig, dass Menschen, die persönliche Probleme mitbringen, auf jeden Fall zusätzlich psychotherapeutisch behandelt werden. Das kann man als das versuchte ich ja eh zu zeigen und das kann man schon eindeutig sagen. Ich hoffe, es reicht ja ungefähr. Nicht ganz, aber ein bisschen.
Ich fand es sehr spannend am Beginn, diesen Blick auf die psychotherapeutischen Schulen, die Wiener Schule, wie je nach Zeitphase unterschiedliche Dinge aus der Gesellschaft diese Schulen geprägt haben. Wir haben heute 2 ganz wesentliche Entwicklungen, die wir sehen. Die Globalisierung und die Digitalisierung. Werden diese in Zukunft die psychoonkologischen Schulen beeinflussen?
Das wird die Psychotherapie massivst beeinflussen. Ich bin in der Europäischen Gesellschaft, da haben wir letztes Jahr 3-4 Vorträge gehabt von Kollegen, die über internetbasierte Psychotherapie gesprochen haben. Wir haben einen Kollegen, der das auch macht, der behandelt zum Beispiel Zwangskranke, die aus den weiten Tiroler Tälern kommen. Die haben einen Anfahrtweg von weit über 100 Kilometer und die können nicht jeweils zur Stunde kommen. Das geht einfach nicht und die macht er per Skype. Das ist die einfachste Version. Die komplexe Version ist wirklich internetbasierte Psychotherapie und die ist im Kommen. Ich bin nicht ein Freund davon, das muss ich mir ganz klar sagen, aber es ist ein Zeitphänomen. So wie du schön sagst, die Wiener Schulen sind Zeitfenster, Zeitgeistfenster und so haben wir halt heute diesen Zeitgeist. Und die zweite Frage war Internet, Digitalisierung.
Globalisierung.
Und Globalisierung, das auf jeden Fall, weil... Das merken alle psychotherapeutischen Einrichtungen. Wir werden ja überschwemmt von, ich nenne es jetzt einfach mal, simpel Migranten, ja, die mehr oder weniger schlecht Deutsch können, häufig gar nicht. Dann braucht man einen Dolmetscher, dann müssen wir den unterschiedlichen Kulturkreis berücksichtigen. Also das sind Herausforderungen, die sind unvorstellbar. Die sind unvorstellbar. Weil du kannst ja onkologische Behandlung noch einigermaßen durchführen, aber psychotherapeutische Behandlung mit jemandem, der einen ganz anderen Kulturkreis hat, ganz anders denkt als du, also das sind riesige, und die sind der Globalisierung letztlich geschuldet. Ja.
Also wir haben große Herausforderungen.
Große Herausforderungen.
Okay. Da hinten ist noch eine Frage, bitte sehr.
Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Was möchten Sie denn wissen? Wir können noch mal zurückmachen. Ja. Die ist entwickelt worden für Krebspatienten, ganz spezifisch. Ist auch, Sie haben die Studie gesehen, können wir es nochmal aufrufen, ist auch empirisch abgesichert in einer Untersuchung, es sind nicht viele Untersuchungen. Das ist immer das Problem in der Psychotherapieforschung, weil das so extrem aufwendig ist, die Forschung zu betreiben und wir leider keine Unterstützung von geldkräftigen Geldgebern haben. Das heißt, Sie sehen, hier ist fokussiert auf die Belastungen am Lebensende. Das heißt, es werden Patienten selektiert, die spezifisch eine schlechte Prognose haben. Unterschiedliche Karzinomarten. Und es wird mit ihnen daran gearbeitet, das ist auch eine Kurzzeittherapie, etwa 10 Sitzungen, wird daran gearbeitet, wie sie ihre persönliche Lebensidentität ist gleich Würde aufrechterhalten können.
Ich darf da vielleicht ergänzend sagen, dass die ÖGPO für das Jahr 2018 eine Ausbildung in Dignity Therapy angedacht hat. Also wenn es Interesse gibt, können Sie das jetzt schon draußen bekunden.
Super.
So, ich sehe jetzt keine Hand mehr oben. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Professor Schüssler, für diesen schönen und interessanten Vortrag.